Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Sind Sie glücklich im Job oder haben Sie Angst um Ihren Arbeitsplatz? Diese Fragen haben Schweizer Arbeitnehmer beantwortet, das Umfrageergebnis in dieser Sendung. Und wieso darf jemand, der mit einem Unternehmen Konkurs geht und dabei Konsumenten schädigt, kurz darauf aber mit einer neuen Firma auf Kundenfang? Wie wäre das jetzt für Sie? Sie zahlen Geld für eine Reise. Eine Reise, die nie stattfindet. Und dann, wenn Sie das Geld zurückverlangen, heisst es, die Firma sei Konkurs. Dann hören Sie die Sendung Espresso und hören, dass die gleiche, die Konkurs gemacht hat, mit einer anderen Firma schon wieder Reisen anbietet. Hat der Mann, der mit seinem Reiseunternehmen pleite gemacht hat, einfach Pech gehabt oder steckt allenfalls mehr dahinter? Der Crispin Zimmermann hat recherchiert.
Der Reiseunternehmer ist kein unbeschriebenes Blatt. Er heisst Peter Weisskopf, ist 63. Sein Name hört man in Konsumentenkreisen immer wieder, auch bei Espresso. Seine unternehmerische Karriere ist ein wildes Auf und Ab. Allein in den letzten 8 Jahren war Peter Weisskopf an 13 Firmen beteiligt. Mit 4 ist er Konkurs gegangen, bei 5 ausgestiegen. Espresso-Recherchen zeigen schon Anfangs 80er Jahre, wo der Unternehmer noch ein Elektrogeschäft hatte, ist seine Zahlungsmoral alles andere als stabil gewesen. Der ehemalige Angestellte Bernhard Ruhestaler erinnert sich zurück. Es war eine wilde Zeit mit seinem damaligen Chef.
Er war einfach der Meister der Versprechungen, schon damals, vor 30 Jahren. Und die Leute sind schon damals immer irgendwie, haben ihm wieder geglaubt und er ist immer im Vertrösten eigentlich sehr gut gewesen und am nächsten Tag ist immer noch nichts über gewesen und man hat dann gesagt, also am nächsten Tag kommt das Geld über oder irgendetwas und der nächste Tag ist gekommen und es ist immer noch nicht da gewesen.
Ein Radiointerview hat Peter Weisskopf keins gegeben. Am Telefon mit Espresso erklärt er aber, dass er, Zitat, alles andere als zufrieden sei, wenn er auf seine Karriere zurückschaue. In vielen Fällen sei es ihm einfach dumm gelaufen, er hätte auf jeden Fall nie mit Absicht jemandem schaden. Schöne Worte, die Realität sieht anders aus. Letzten Herbst hat Peter Weisskopf mit dem Reisebüro Arcada Reisen Garreisen an die Adria angeboten. Über ein Dutzend meist ältere Leute haben dem Unternehmer Geld eingezahlt. Aber die Fahrt in den Süden, die hat nie stattgefunden. Arcada Reisen hat Konkurs angemeldet. Das eingezahlte Geld ist in Konkursmasse gekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so noch zurückkommt, ist sehr gering. Einer, der über 600 Franken verloren hat, ist der Espresso-Hörer Hans-Erich Böss. In einer Espresso-Sendung vom Januar hat er vom Arcada-Chef eine eindeutige Meinung gehabt.
Es soll nicht so sein, dass man einfach durch Frechheit also durchs Leben kommt, indem man andere Leute schädigen und ungestraft also das alles kann machen kann.
Ganz besonders regt der Espresso-Hörer auf, dass der Peter Weisskopf mit der Arcada Reisen AG Anfangsjahr in Konkurs ist, gleichzeitig mit der Arcada Reisen GmbH mit Sitz in Deutschland und einer Zweigstelle in Zürich schon wieder Garreisen anbietet. Auf das angesprochen, erklärt der Unternehmer gegenüber Espresso, das sei nur eine Übergangslösung, er will mittelfristig aus dem Gargeschäft aussteigen. Macht eine Pause und meint dann, aus dem Gargeschäft will er schon aussteigen. Seine Zukunft sehe er längerfristig, aber weiterhin in der Reisebranche.
Leute, die Firmen haben, die Konkurs gehen lassen und praktisch am anderen Tag schon wieder eine Firma aufmachen, sind in der heutigen Geschäftswelt gang und gäbe. Crispin Zimmermann, wie häufig kommt das wirklich vor?
Ja, es gibt gesamtschweizerisch keine Zahlen, dass es aber mehr vorkommt als vielen lieb ist, zeigt das Beispiel vom Konkurs- und Betreibungsamtregion Chur an Rosa, Churwalden. Allein in dieser überschaubaren Region redet ein Konkursverwalter von 20 bis 50 Personen, die immer wieder Firmen eröffnen, Konkurs gehen und neue Firmen aufmachen.
Und eben die Frage, die wir vorher schon kurz gestellt haben, wie ist so etwas möglich?
Ein Grund ist, dass die Leute meistens über eine Firma geschäftet und so nicht als Privatpersonen auftreten. Geht das Geschäft schief, geht die Firma Konkurs, ihnen als Privatperson passiert in der Regel nichts. Sie haftet also auch nicht mit ihrem Privatvermögen.
Das tönt ja, als wäre für so Leute, sagen wir denen mal, Berufskonkursiten gesagt, es gäbe zu lasch.
Ja, das Gesetz, was soll man da dazu sagen? Genau diese Frage ist vor 3 Jahren an den Bundesrat gegangen. Der Tessiner Nationalrat Menrado Robiani hat diese Frage gestellt. Der Bundesrat hat keinen Handlungsbedarf gesehen und erklärt, ich zitiere da, jede Person dürfe frei wählen, welchen Beruf er oder sie ausüben will, und eine Tatsache, dass man in der Vergangenheit als Unternehmer gescheitert sei, stelle in der Regel kein Hindernis für eine Neugründung von einem Unternehmer dar. Das also der Standpunkt vom Bundesrat. Auch der Philipp Annen, er ist Leiter vom Betreibungs- und Konkursamt Chur, sagt gegenüber Espresso, das jetzige Gesetz würde eigentlich lange, wenn die Behörden genug Leute hätten, um das auch rigoros umzusetzen.
Sprich, dass die Polizei, die Staatsanwaltschaften in diesem Bereich einfach relativ schwach dotiert sind und diesen umfangreichen Fällen häufig aufgrund von Personalmangel gar nicht gut nachgehen können. Also das heisst, schlicht müsste dort im Vollzug ansetzen und einfach die aufstocken, und dann könnte man auch mit den heutigen Instrumenten zu Erfolg kommen. Bin ich überzeugt davon.
Laut dem Bundesrat und dem Philipp Annen, der auch Mitglied der Konferenz der Schweizerischen Betreibungs- und Konkursbeamten ist, sei die gesetzliche Lage also genug gut. In der Umsetzung stossen die Behörden aber wegen Ressourcenproblemen an ihre Grenzen. Der Philipp Annen sagt, in vielen Fällen würde man sogar ein mögliches Strafverfahren sein lassen und sich nur noch rein auf Gläubiger und das Geldeintreiben konzentrieren.
Häufig lassen wir das Strafverfahren beiseite. Das ist ein Faktum, eine Tatsache, und einfach versuchen, die neue Branche wieder zu packen und dann wieder zu plagen. Und der wird schon beschäftigt, oder? Das ist unangenehm für die. Teilweise wird die Strafverfolgungsbehörde eingeschaltet, teilweise das Betreibungsamt, das massiv dahinter geht, oder das Konkursamt hinter so Leute. Und so versuchen wir dann eigentlich praktische Lösungen zu bringen, dass er irgendwann mal anfängt, einfach zu zahlen.
Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch einen Haufen Schlupflöcher, die diesen Leuten bestens bekannt sind, oder? Sie fangen an, Sitz und Gelder von ihren Firmen ins Ausland zu verschieben, was die ganze Sache dann gerade nochmal komplizierter macht.
Kommen wir zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Was heisst das konkret für die? Gibt es Möglichkeiten, wo man nachschauen kann, wie ein Unternehmer geschäftet und ob er zum Beispiel in der Vergangenheit schon einen Haufen Konkurs gehabt hat?
Auf dem Konkursamt selber hat man die Auskunft nicht über, weil dort genau die Unterscheidung gemacht wird zwischen einer Firma und einer Privatperson. Welche Personen in konkursierten Firmen drin sind und welche Funktionen, dass sie seinerzeit dort hatten, wird nicht zum Anschauen zusammengefasst. Es gibt aber im Internet Anbieter, die Daten über private Leute, ihre Geschäftsverbindungen und mögliche Konkurse sammeln. Zwei Beispiele, zum Beispiel Moneyhouse ist so jemand, oder Teledata, die erfassen Daten von allen kantonalen Handelsregistern zusammen. Da kann man sich ein Bild verschaffen. Je nachdem, wie detailliert das dann muss sein, muss man auch dafür zahlen.
Und wenn man dann echte Probleme hat und man wie im Espresso-Fall Geld zahlt und nichts dafür bekommen hat?
Ja, dann muss man selber abschätzen, ob es sich lohnt, gegen die Verantwortlichen von einer Firma Strafanzeige einzureichen bei der Polizei oder zum Beispiel direkt bei der Staatsanwaltschaft. Weil ohne Kläger kein Richter, so ist das. Weiters gilt es bei einer Firma, die im Konkurs sind, ein bisschen abzuschätzen, wie steht die Lage, weil meistens ist dort einfach schlicht nichts mehr zu holen und dann lohnt es sich auch nicht, dort nochmal Vorstellung zu werden. Und sollte ein Unternehmer wirklich dann auch gestraft werden, hat man als Gläubiger das Geld ja dann gleich nicht automatisch zurück. Und schlussendlich auch nicht Richtiges davon. Zum Schluss kann man noch sagen, auch eine Strafe für eben zum Beispiel einen Unternehmer ist keine Garantie, dass diese Person nachher nicht gerade wieder eine Firma eröffnet und den ganzen Kreis wieder von vorne anfängt.
Der Crispin Zimmermann, er hat berichtet über Unternehmen, die eine Firma Konkurs gehen lassen und mit der nächsten schon wieder weitergeschäftet. 8:58, kaum jemand von Ihnen ist mit Begeisterung zum Bett ausgekumpelt heute Morgen und dann arbeiten, nehme ich wenigstens an. Liegen bleiben wäre schöner gewesen, aber eine Arbeitsstelle haben ist auf der anderen Seite ja auch ein Privileg. Und jede vierte Person in der Schweiz hat trotzdem Angst um ihren Arbeitsplatz. Jede zweite macht sich Sorgen, weil das Arbeiten immer strenger wird. Trotzdem wollen 3/4 der Schweizer Angestellten in ihrem Job bleiben. Das ist das Ergebnis von einer Umfrage von der Uni Zürich und der ETH Zürich im sogenannten HR-Barometer. Der Philipp Erat hat die ETH-Professorin Gudela Grote gefragt, wie es den Schweizer Arbeitnehmern ganz grundsätzlich beim Arbeiten gefällt.
Grundsätzlich gefällt es ihnen ganz gut, Dabei muss man allerdings auch immer im Kopf behalten, dass es den Schweizern generell immer bei allen Befragungen vergleichsweise gut geht. Also es gehört zum guten Ton, dass es einem gut geht. Aber allemal, denke ich, ist über alles gesehen die Arbeitsbeziehung in der Schweiz an einem guten Ort.
Sie haben ja das genauer untersucht. Was für Merkmale sind Ihnen da aufgefallen, außer dass es eben den Leuten gut gefällt?
In der Schweiz habe ich das Gefühl, gibt es eine spezielle Kombination, dass die Leute einerseits Loyalität an einem sehr, sehr hohen Ort ansetzen und auf der anderen Seite aber sehr wohl auch Eigenverantwortlichkeit als was sehr Wichtiges nehmen. Also in dem Sinne nicht einfach erwarten, ich bin jetzt loyal und deswegen musst du Arbeitgeber jetzt alles für mich tun, sondern sehr wohl noch wissen, damit das insgesamt funktionieren kann, sie trotzdem eine wichtige Rolle spielen als Partner in dieser Arbeitsbeziehung.
Aber das heisst, Sie plädieren ein bisschen dafür, dass die Arbeitnehmer kritischer sind und vielleicht einmal schneller sagen, nein, so nicht und so gange.
Also sicherlich diese Mischung aus Loyalität und Eigenverantwortung ist eine spannende, weil das heißt grundsätzlich auch, dass ja die Leute vielleicht eher auch noch für sich selber schauen, was sind meine Möglichkeiten und muss ich wirklich hier bleiben, wenn es nicht mehr gut ist. Gleichzeitig aber die Loyalität heißt auch, ich bin bereit, noch einiges irgendwo auf mich zu nehmen und es trotzdem weiter zu probieren. Und da drin besteht, glaube ich, auch das, was den Arbeitsmarkt in der Schweiz relativ stabil macht. Und das ist ja nicht schlecht.
Sie sagen, die Schweizer Arbeitnehmer sind zufrieden und das ist auch gut. Unser Arbeitsmarkt ist in einer guten Verfassung. Trotzdem, man möchte ja irgendwann mal die Stelle vielleicht wechseln, sei es aus Karrieregründen, sei es vielleicht auch, weil man die Stelle verliert. Wie sieht es da aus? Trauen sich die Schweizer zu, eine neue Stelle zu finden, sich auch zu bewerben?
Das ist in dem Sinne, denke ich, ein so ein Sorgenkind, worüber wir auch schon wiederholt berichtet haben, weil das eigentlich in allen Jahren relativ gleich ist, dass die Hälfte der Befragten eigentlich immer finden, doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, aber immerhin eben umgekehrt auch eine Hälfte sich da nicht so sicher ist. Und wenn man davon ausgeht, dass gerade natürlich auch so dieses Bewusstsein, ich hätte Optionen, sehr, sehr wichtig ist, um auch mit allen möglichen Unsicherheiten umzugehen, wäre es schön, wenn das ein paar mehr wären, die für sich sagen würden, doch, es muss nicht unbedingt und immer hier sein.
Das heisst also, die Leute, die sich nicht trauen, eine neue Stelle zu finden, die könnten sich mehr zutrauen. Also in der Realität sieht es für sie gar nicht so schlecht aus.
Teils, teils wahrscheinlich. Also was man schon sehen muss, ich meine, viele Leute, wenn sie gerade auch lange an einer Arbeitsstelle sind, sind sie sehr spezialisiert. Das ist einerseits gut, das wird geschätzt. Aber umgekehrt, wenn sich dann irgendetwas ändert, wenn das Unternehmen irgendwie weit umbaut, vielleicht in andere Bereiche einsteigt, dann sind natürlich diese Spezialisten an einem nicht so guten Ort, weil da ist dann schon die Gefahr, dass man sie so nicht mehr braucht. Und dann ist das Thema, kann man die Kompetenzen so weit umbauen, dass sie auch in der veränderten Organisation wirklich noch einen guten Platz haben.
Jetzt haben Sie gesagt, vor allem bei den Leuten, die schon länger in einem Job sind, ist das Problem, dass sie spezialisiert sind. Das heisst, es sind eher ältere Arbeitnehmer, die eben nicht so eine gute Arbeitsmarktfähigkeit haben.
Also generell einerseits, wir haben ja immer angeschaut, wie erlebe ich mich? Und da ist völlig klar, der größte Zusammenhang bezüglich aller möglichen Faktoren ist immer das Alter. Also je älter, desto weniger arbeitsmarktfähig erlebe ich mich. Und wenn man gleichzeitig die Realität in Betrieben anschaut, dann ist das de facto ja auch so. Also wenn Unternehmen mit 45 anfangen, den Leuten zu sagen, ihr müsst euch dann aufs Rentenalter vorbereiten, wenn vielfach wirklich Weiterbildung in dem Alter eigentlich nicht mehr wirklich angeboten wird, dann ist das tatsächlich so. Dann bin ich an einem Ort, da werde ich irgendwie lange gebraucht, aber für meine Weiterentwicklung schaut eigentlich niemand mehr so wirklich.
Aber das ist ja eigentlich schizophren, weil wir müssen ja immer wie länger arbeiten.
Das ist richtig. Von dem her, als jetzt kürzlich ja auch die Debatte wieder war, eben um Rentenalter 67 und dann von Arbeitgeberseite so gesagt wurde, sie finden das völlig daneben, wenn sich die Gewerkschaften dort sperren, dann muss ich sagen, dann sollten die Arbeitgeber sich selber ein bisschen ernster nehmen. Denn wie viele Leute wirklich auch zum Teil unfreiwillig durch Frühpensionierung noch nicht mal bis 65 arbeiten, das hat sehr viel damit zu tun, wie die Arbeitgeber umgekehrt mit ihren Leuten umgehen.
Haben Sie ein konkretes Rezept, wie die Schweiz könnte die Arbeitsmarktfähigkeit speziell für die älteren Arbeitnehmer verbessern?
Ganz grundsätzlich geht es sicherlich darum, die Annahme, die sicherlich in ganz vielen Köpfen ist, dass je älter, desto weniger lernfähig, desto weniger veränderungsfähig, wirklich mit der mal gründlich aufzuräumen. Weil da gibt es nun viele, viele Untersuchungen aus der Psychologie, die zeigen, dass dem wirklich grundsätzlich mal nicht so ist. Nur weil ich irgendwie alt bin, bin ich deswegen nicht weniger parat, Dinge zu lernen. Dass trotzdem vielleicht auch Unternehmen, die sich Mühe geben, die Weiterbildung anbieten, dann vielleicht auch zum Teil frustriert sind, weil die Leute das nicht annehmen, dieses Angebot. da steckt dann natürlich auch von jedem von uns irgendwo drin, es sich eben vielleicht auch nicht zu bequem zu machen und irgendwann so das Gefühl zu haben, jetzt langt's, jetzt, das langt dann schon noch bis 65 oder 67, sondern in dem Sinn würde ich auch bereit zu sein, auf Angebote einzusteigen und sich auch immer mal wieder selber zu hinterfragen, bin ich am richtigen Ort, wo möchte ich selber noch hin?
Wie zufrieden sind Schweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Die ETH-Professorin Gudela Groth war das im Gespräch mit dem Philipp Erath.
Espresso. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.